Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend und für die erneute Gelegenheit, von dir zu hören und von dir zu lernen, von dir verändert zu werden. Und in meinem Kopf ist schon so viel drin und ich bitte dich, dass du echt Platz schaffst, auch in meinem Herzen, für das, was du zu sagen hast. Mach uns jetzt ganz offen für dein Wort, schenk dem Hans-Peter Vollmacht, auch wenn wir jetzt dir Lieder zusingen. Ja, lass uns einfach dir begegnen, uns bewusst sein, dass wir jetzt in deiner Gegenwart stehen, dass du in uns bist und in uns lebst. Und deine Herrlichkeit jetzt hier bei uns ist. Danke dafür, dass du das versprochen hast, dass du jetzt hier bist und wir dich einfach erleben dürfen. Amen.
So, meine Lieben, haben wir schon Sonntagabend wieder. Zeit vergeht. Und das Thema für heute ist Identität. Wer bin ich? Ich glaube, so steht es irgendwie da. Und bevor wir da reinschauen, möchte ich noch kurz beten zusammen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir in dir wissen, wer wir sind, dass du uns die Identität gegeben hast, die uns niemand sonst geben kann. Danke, dass wir in Christus wissen, zu wem wir gehören, wo wir herkommen, wo wir hingehen und wozu wir da sind. Und ich danke dir für diese Gewissheit, die wir haben können, die uns eine Sicherheit gibt, einen Sinn und ein Ziel. Und dafür danke ich dir. Segne uns die Zeit zusammen. Schenke Segen für das Reden und Hören. Sei du unser Lehrer. In Jesu Namen. Amen. Wie geht's euch so? Seid ihr müde oder okay? Das. Könntest du noch ein bisschen was aufnehmen? Wenn man redet über die Identität, wer bin ich überhaupt, so muss uns bewusst sein, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, hier Deutschland, Österreich, Europa, westliche Welt allgemein, natürlich sehr viel der Individualismus uns geprägt hat. Das heißt, wir glauben im Großen und Ganzen das zu sein, was ich aus mir gemacht habe. Wir haben darüber geredet am ersten Abend, ich bin Doktor und ich studiere oder ich bin halt der Pilot und so weiter. Und wir definieren uns mit dem, was wir so gemacht und erreicht haben. Wir haben aber auch festgestellt, dass Gott uns geschaffen hat als Gemeinschaftswesen. Und eins der großen Probleme des Individualismus, das ist ja nicht nur schlecht, da hat auch viele gute Seiten, aber ein Problem des Individualismus ist, dass wir extrem beziehungsarm geworden sind, hier wo wir wohnen. Das ist eigentlich unser größtes Problem. Ich war letztes Jahr in Afrika, in Tansania, bei einer Missionskonferenz, wo ich gepredigt habe. Ich war schon öfter in Indien auch zum Unterricht und so. Völlig andere Kulturen, ein völlig anderes Denken, völlig fremd für mich. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da anpassen könnte. Aber eins haben uns die voraus, jetzt mal im Großen gesprochen, die leben viel mehr Gemeinschaft. Das ist, wo wir uns echt schwer tun. Wenn ein Inder zum Beispiel hier zu uns kommt und jetzt durch Karlsbad durchfährt, der glaubt, hier war eine Atombombe, weil hier ist alles ausgestorben. Weil jeder sitzt in seinem Häuschen drinnen. In Indien natürlich ist es klimatisch bedingt auch, aber da ist alles auf der Straße. Da ist man den ganzen Tag auf der Straße, redet und das ist ein Unterschied. Aber so ist es. Wir haben uns ja nicht ausgesucht, wo wir geboren werden, in welchen Gesellschaft wir hineingeboren sind. Das ist auch nicht unsere Schuld. Wichtig ist jetzt, dass wir zurechtkommen damit. Und dass wir das lernen, was wir vielleicht nie gelernt haben oder wo wir arm sind. Dr. Viktor Frankl, den ich sehr schätze, der hat einmal gesagt: Nur wenn der Mensch sich selbst vergisst und sich auf sein Gegenüber konzentrieren kann, dann erkennt er sich selbst wieder. Das heißt, du findest im Gegenüber deine Identität, nicht in dir selbst. Ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist ganz allein irgendwo auf einer Insel. Irgendwo mitten im Ozean ist eine kleine Insel, 10 Quadratmeter groß. Du stehst da drauf, du bist weder geboren, du weißt nicht, wo du herkommst, du hast keine Eltern, keinen Beruf, keinen Reisepass und du stehst einfach nackt auf der Insel und dann kommt eine Stimme vom Himmel und die fragt dich, wer bist du? Wer bist du? Du wüsstest es nicht, denn dir selber kannst du keine Identität geben. Du bist, aber du weißt nicht, wer du bist. Was sollen wir wollen, wenn es nichts zu wählen gibt auf der Insel? Woran sollen wir denken, wenn es nichts zu denken gibt auf der Insel? Was ist es? Wer bin ich? Aber nehmen wir mal an, du stehst auf der Insel und aus irgendeinem Grund, du kannst lesen, interessanterweise. Und dann kommt eine Flaschenpost, the message in a bottle. Und in dieser Flasche, du nimmst die Flasche, machst die Flasche auf und da ist eine Rolle drinnen. Du machst sie auf und da steht, dein Name ist Frank, ich bin dein Vater und ich suche nach dir. Und du stehst auf der Insel mit dem Zettel, mit der Flasche und am nächsten Tag kommt ein Boot. Ein Mann springt vom Boot, läuft auf dich, nimmt dich in den Arm und sagt dich, ich bin so froh, dich gefunden zu haben, mein Kind. Und jetzt kommt die Stimme wieder, wer bist du? Und jetzt kannst du sagen, ich bin das Kind von diesem Mann. Der Punkt ist der, deine Identität, wer du bist, kann dir nur von außerhalb gegeben werden. Die kannst du dir nicht selbst geben. Dieser Dr. Viktor Frankl, den ich gerade zitiert habe, der ist 1997 gestorben, am selben Tag wie die Lady Di, darum hat man nicht viel davon gehört. Aber er hat die Logotherapie entwickelt, die dritte Wiener Schule nach Freud und Adler. Er war Jude. Er hat 3 Konzentrationslager überlebt, unter anderem Auschwitz. Er war Arzt. Und in Auschwitz, er hat ein Buch geschrieben, das kann ich euch nur empfehlen. Das Buch heißt Der Mensch auf der Suche nach Sinn. Man's Search for Meaning. Und da wurden sie in Auschwitz, sie mussten sich völlig ausziehen, die Kleidung, alles hergeben. Dann wurden sie rasiert am ganzen Körper. Er hatte noch ein paar Bücher dabei als Doktor, die er lesen wollte. Wurde alles weggenommen und dann standen sie zu Hunderten in einer Reihe völlig nackt, Männer und Frauen, rasiert am ganzen Leib. Ob du da Busfahrer oder Doktor oder sonst was bist, ist völlig irrelevant. Und da hat er geschrieben, da stand er da und hat sich gefragt, wer bin ich? Wer bin ich? Und die These oder eine seiner Thesen war, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Und der beste Beweis, dass es einen Sinn in diesem Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Und ich würde hinzufügen, das hat Frankl nicht gesagt, der beste Beweis für mich, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Ich war schon an Orten in dieser Welt, da gibt es keine Schulen. Ich war schon an Orten, da gibt es keine Krankenhäuser. Aber ich habe noch keinen einzigen Ort in dieser Welt gesehen, wo es keine Anbetungsstätte gibt. Völlig egal in welcher Kultur, in welcher Religion, in welchem Land, Menschen bauen Altäre. Warum? Der Mensch stellt sich die Frage in jeder Generation, es sind im Prinzip vier Fragen. Er stellt sich die Frage nach Identität, wer bin ich? Nach dem Ursprung, wo komme ich her? Nach dem Sinn, wozu bin ich da? Und nach dem Ziel, wo gehe ich hin? Bewusst oder unbewusst treiben uns diese Fragen, die Fragen stellt nicht jeder so, wie ich gerade gesagt habe, aber unbewusst treiben uns diese Fragen. Dass wir diese Fragen stellen in jeder Generation, ist Faktum. Und jetzt ist die Frage die, wo suchst du die Antwort auf diese Fragen? Und ich möchte euch zwei Möglichkeiten anbieten. Du kannst die Antwort finden oder suchen in dieser Welt, im Denken dieser Welt, wo Gott ausgeschlossen ist. Oder du suchst sie bei Gott. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wozu bin ich da? Wo gehe ich hin? Die Weisheit dieser Welt bietet dir im Prinzip drei Möglichkeiten. Das ist, wenn Gott ausgeschlossen ist. Die erste Möglichkeit ist, wer bin ich? Ich bin das, was andere von mir denken. Ein großer Teil von Menschen definiert sich so, bewusst oder unbewusst. Ich bin das, was meine Schulkollegen, meine Eltern, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, mein Fußballverein, was die über mich sagen, das bin ich. Das Problem bei dieser Möglichkeit ist, dass es sehr abhängig ist, wen du fragst. Beispiel, nur angenommen, du kommst nach Schladming oder Ramsau, da wo ich zu Hause bin, und du kommst nach Ramsau, wo ich geboren bin und immer noch wohne, und da fragst du jemanden, den du zufällig auf der Straße triffst, kennst du den Hans-Peter Reuer? Die sagen alle, ja, weil wir sind nur 2000, ich kenne alle und die kennen mich auch alle. Und dann fragst du den, was ist der Hans-Peter für ein Typ? Es gibt tatsächlich Menschen bei uns, die würden sagen, der ist ganz okay. Ein paar findest du. Die sagen, du, das ist ein netter Kerl, der ist schwer in Ordnung, guter Freund, was immer. Das gibt's. Aber du fährst mit dem Auto 100 Meter weiter, machst dasselbe noch einmal, sagst, wer ist der Hans-Peter? Dann meinst du den Hans-Peter, ja, genau. Dieser Fanatiker, der ist durchgeknallt, der Sektierer. Ja, jetzt ist das Problem. Wenn du jetzt das bist, was andere von dir sagen, wer bin ich jetzt? Das, was der Erste gesagt hat oder der Zweite? Das heißt, wenn du dein Selbstwertgefühl an dem festmacht, was Menschen über dich denken und sagen, kommt es immer darauf an, wen du fragst. Manchmal fragen die Menschen oder die Leute mich, was denkt eigentlich deine Frau über dich? Es kommt darauf an, wann du sie fragst. Manchmal sagt sie, das ist der beste Ehemann der ganzen Welt und manchmal sagt sie was anderes. Das heißt, selbst wenn du meine Frau fragst und ich mein Selbstwertgefühl nach ihrer Meinung richte, kommt es darauf an, wann ich sie frage. Also die Möglichkeit, du hast sie schon, aber es ist ein bisschen schwierig. Es gibt eine zweite Möglichkeit, herauszufinden, wer bin ich, oder mich festzulegen, wer bin ich. Nämlich, ich bin das, was ich glaube, was andere von mir denken. Das Problem bei der Sache ist, da irren wir uns sehr oft. Zum Beispiel, meine Frau hat da Fortschritte gemacht. Aber meine Frau ist extrem pingelig und sauber. Wenn du zu uns auf Urlaub kommst, du wirst merken, das Zimmer ist extrem sauber. Das ist meine Frau. Wenn du aber in unsere Küche kommst, unerwartet, und du kommst in die Küche rein, weißt du, was meine Frau zu dir sagt? Wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr so tragisch, aber früher war es extrem. Die hat noch nicht mal Hallo, Grüß Gott gesagt. Sie hat gesagt, du, es tut mir leid, in meiner Küche schaut so aus, es ist so dreckig rumherum. Und du kommst rein und denkst, es ist ganz schön steril hier. Weil Sie denkt, dass du denkst, dass es ihr dreckig ist. Seht ihr, ich bin das, was ich denke, was andere von mir denken. Und so benehme ich mich. Oder bei uns, ich wohne ja am Land, das sind alles Bauern. Jeder Bauer hat übrigens eine Frühstückspension dabei oder ein Hotel oder irgendwas, das ist bei uns normal. Urlaub am Bauernhof heißt es. Da gibt es Bauern, die stehen um 5 Uhr früh auf, schalten das Licht im Stall ein und dann gehen sie wieder zu Bett. Und um 6:30 gehen sie in den Stall. Aber sie schalten das Licht um 5 Uhr ein, weil sonst meint der Nachbar, das ist ein fauler Hund. Die Typen gibt es im Schwaben auch, kann ich euch versprechen. Warum tut man so etwas? Weil ich bin das, was ich glaube, was die anderen von mir denken. Darum muss ich beeinflussen, wie die anderen von mir denken, und dann weiß ich zu glauben, sie denken, ich bin ein tüchtiger Bauer. Das klingt ein bisschen komisch, aber davon sind wir getrieben. Ich kenne schlanke, bildhübsche Frauen und sie glauben, sie sehen dick aus für andere. Die sind untergewichtig, aber sie essen nicht, weil sie glauben, die anderen meinen, sie sei dick. Natürlich auch eine Krankheit dann, wenn es weitergeführt wird, erzeugt Essstörungen und so weiter. Aber das heißt, mein Selbstwertgefühl hängt davon ab, was ich zu wissen glaube, was die anderen über mich denken, und das bestimmt mein Verhalten. Also die Möglichkeit ist auch nicht sehr hilfreich. Es gibt eine dritte, und das ist der Mensch, der aber sagt, weißt du was, mir ist es egal, was der andere von mir denkt, mir ist es egal, was ich glaube, was der andere von mir denkt, ich bin das, was ich von mir halte. Meine Meinung zählt. Eine Möglichkeit. Aber ein Problem. Wenn ich an mein Leben denke, es gibt Tage, ich sag's euch, da denke ich mir, Hans-Peter, du hast es geschafft. Das Leben ist gut, du bist gut, passt. Aber es gibt mindestens so viele Tage, wo ich sage, Hans-Peter, du bist ein kompletter Versager. Du hast es schon wieder nicht geschafft. Jetzt ist die Frage, wer bin ich jetzt? Der Gutgefüllte oder der andere? Seht ihr, es kommt immer darauf an, auch mit wem du dich vergleichst. Wenn ich zum Beispiel mit euch Skifahren gehe, es sei denn, es ist ein ziemlicher Guter da, weil das ist mein Beruf. Wenn wir miteinander Skifahren gehen, komme ich zum Schluss, ich bin ziemlich gut. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe einen Freund, der Hans Knaus, der ist im Weltcup gefahren. Wenn ich mit dem Skifahren und speziell Rennen fahren gehe, komme ich drauf, also ich bin überhaupt nicht gut. Es kommt immer drauf an, mit wem du dich vergleichst. Und so gibt es Tage, da denke ich mir, ich habe es geschafft, und dann gibt es Tage, wo ich mich als Versager fühle. Die Frage ist nun, wer bin ich, Versager oder erfolgreich? Diese drei Möglichkeiten übrigens, die uns alle irgendwo treiben, sind aber nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt Gott sei Dank eine Alternative, nämlich indem wir uns fragen, was denkt Gott über mich? Nicht, was denken die anderen über mich, was glaube ich, was die anderen über mich denken, was denke ich über mich, was denkt Gott eigentlich über mich? Schlag's mal auf Johannes Kapitel 2, Vers 23, da lesen wir von Jesus. Johannes 2, Vers 23. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und jetzt hört gut zu. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Jesus musste nirgendwo hingehen und sagen, du, was denkt der Typ eigentlich, von wo kommt? Jesus wusste, was Menschen denken. Das heißt, er kennt alle Menschen, und darum bin ich so froh, ich bin nicht auf Meinungen von Psychologen angewiesen, wer ich bin. Das der Freud ist, ich bin ein Sexualwesen. Ob das der Adler ist, ich bin ein Wesen mit Minderwertigkeitskomplexe oder und so weiter. Sondern ich frage Gott, du kennst mich. Wer sagst du, wer ich bin? Und darum, wenn du herausfinden willst, wer du wirklich bist, suche die Antwort nicht in der Welt, denn die schwankt drastisch, sondern suche sie bei Gott und die ändert sich nie. Was denkt Gott über mich? Ich habe jetzt eine ganz tiefe Übung für euch. Ja? Achso. Und zwar, können Sie schon sehen, ja genau, da sind zwei Gläser. Beide Gläser in dem Fall sind identisch. Das linke ist ein Glas und das rechte ist ein Marmeladeglas. Das ist jetzt noch nicht so kompliziert. Okay, dann kannst du es raufgeben. Da das linke, ich spinne das jetzt einfach weiter, das linke repräsentiert ein Kind und das rechte ein Kind Gottes. Ist ziemlich simpel. Jetzt die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen dem linken Glas und dem rechten Glas? Der Unterschied ist nicht das Glas, der Unterschied ist der Inhalt vom Glas. Warum ist das rechte Glas ein Marmeladeglas? Weil Marmelade im Glas ist. Ist ziemlich tief. Aber was hier wichtig ist, übrigens die tiefsten Wahrheiten sind die einfachsten, der Inhalt bestimmt die Identität vom Glas. Und die Identität vom Glas kommt nicht von der Form. Das Glas könnte groß, klein, dick, dünn, verbogen sein, völlig egal. Sondern es ist immer der Inhalt, der die Identität vom Glas bestimmt. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, ein geliebtes Geschöpf Gottes. Aber erst wenn Gott in dir wohnt, weißt du, ich bin ein Kind Gottes. Du weißt jetzt, wer du bist. Und deine Identität hängt nicht davon ab, ob du ein großes, kleines, dickes, dünnes, verbogenes, gerades, schiefes Glas bist. Deine Identität kommt daher, was in dir ist. Und der in dir wohnt, das ist Christus. Das ist übrigens eins der Geheimnisse. Im Kolosser Kapitel 1, Vers 27 sagt Paulus, ich sage euch ein Geheimnis, und das Geheimnis ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist der Inhalt, der unsere Identität bestimmt. Was ich super finde, sind die USB-Sticks. Gell? Ich bin ja kein Computer-Freak, aber das kann ich auch schon. Aber du kannst zwei USB-Sticks in der Hand haben. Beide sind genau gleich schwer, sehen genau gleich aus. Aber einer ist tausende Euro wert und der andere 2 Cent. Wisst ihr was? Weil der eine ist bespielt und der andere ist leer. Äußerlich kein Unterschied. Der Inhalt bestimmt die Identität des USB-Sticks. Äußerlich kennt es keinen Unterschied. Innerlich ist die Identität gegeben. Und das Wort Gottes, das Neue Testament im Speziellen, unterscheidet zwei Arten von Menschen. Die Bibel im Großen und Ganzen unterscheidet nicht zwischen gute und schlechte Menschen, große und kleine Sünder, sondern in Menschen, die in Christus sind und Menschen, die nicht in Christus sind. Wir werden morgen noch mehr auch darüber reden, ganz speziell. Aber ich möchte euch jetzt einen Unterschied zeigen. Kannst du mir bitte die zweite Folie draufgeben? Danke. Und zwar, das findest du alles in der Bibel, das sind nur ein paar davon. Ich könnte dir Dutzende von diesen Gegensätzen geben. Im Neuen Testament wird beschrieben, ein Mensch ohne Christus und ein Mensch, der in Christus ist und in dem Christus ist. Ohne Christus, sagt die Bibel, bist du geboren vom Mensch. Korrekt. In Christus bist du geboren aus dem Geist Gottes. Ohne Christus bist du ein Sklave der Sünde. In Christus bist du frei, weil du in Christus bist. Ohne Christus bist du verloren, in Christus gerettet. Ohne bist du geistlich tot und leer, so wie der USB-Stick, lebendig und gefüllt mit Heiligen Geist, wenn du in Christus bist. Ohne Christus wirst du genannt ein Sünder, in Christus ein Heiliger. Ohne Christus ungerecht, in Christus gerecht gesprochen in Christus. Ohne ihn getrennt von Gott, mit ihm Teilhaber seiner göttlichen Natur. Ohne Christus ein Geschöpf Gottes, in Christus geboren aus Gott und sein Kind. Und das Entscheidende ist nun, du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du bist. Und du weißt es. Bist du in Christus oder bist du außerhalb, ohne Christus? Und nur wenn ich in Christus bin, erkenne ich meine wahre Identität. Sie wurde mir nämlich von Gott gegeben, ich bin sein Ebenbild und darum finde ich nur in Beziehung zu Gott und in Christus meine Identität, wer ich wirklich bin. Und warum ist das so wichtig zu verstehen? Weil diese Identität, wenn du in Christus bist, das ist die einzige Identität, die dir bleibt. Egal, ob du krank oder gesund bist, ob du behindert bist oder nicht behindert, ob du alt oder jung bist, ob du gestorben bist in diesem Leib oder noch hier auf dieser Welt lebst, völlig egal. Diese Identität ist immer dieselbe, weil Gott sich nicht ändert und darum sich deine Identität nicht ändert, weil der Inhalt bestimmt, wer du bist. Das zu wissen und zu glauben, ist keine Theorie, das bestimmt, wie du lebst. Ein Beispiel. Ich habe am Dauernhof ein Büro, wo ich halt der Leiter bin dort. Und da kommen Gäste und Studenten öfter rein zum Gespräch. Und vor meinem Büro ist die Rezeption, das ist halt so zufällig, da sitzt die Anna. Und wenn zum Beispiel Gäste ein Gespräch mit mir wollen oder was auch immer, dann kommen sie rein zu Anna und sagen, hallo Anna und so weiter, ist der Hans-Peter da? Sagt sie, ja passt, kann ich mit Hans-Peter reden? Sagt sie, ja, da ist die Tür, klopfe und dann gehst rein. Dann klopft er oder sie und er sagt, komm herein, dann macht die Tür auf, dann sage ich, nehm Platz und so weiter und dann reden wir. Aber die Eva Maria, ich nehme jetzt meine Jüngste, ich meine, die ist jetzt auch schon 17, jetzt ist das ein bisschen anders, aber eigentlich ist es noch ziemlich ähnlich. Wenn die Eva Maria ins Büro kommt, die knallt die Türe zu Anna auf, sagt, hi Anna, die knallt meine Türe auf, sagt, hi Papa, komm da runter und setz dich auf den Schoß. Warum tut sie das? Weil sie weiß, wer sie ist. Sie ist meine Tochter. Seht ihr, deine Identität bestimmt, wie du lebst. Und darum ist es ein extrem wichtiges Thema. Das ist nicht irgendwie trockene Theologie oder Theorie, das bestimmt dein Leben. Wenn du weißt, wer du bist, dann benimmst du dich so oder so. Und wisst ihr, die Strategie des Widersachers von Satan ist die, weil es so ausschlaggebend ist, dass du weißt, wer du bist in Christus, ist es sein erstes Ziel, dich in deine Identität zu verwirren. Johannes 10,10 lesen wir, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich, Jesus, bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Der Dieb will nur schlachten, kaputt machen, zerstören. Und Christus will uns Leben geben. Und eine Weise, wie Satan auch Christen verwirrt und zerstört, ist, indem er sie in ihrer Identität verwirrt. Er kann dich nicht mehr haben, du gehörst Jesus. Aber er will dich hindern, im Segen Gottes zu leben. Wie tut er das? Er versucht dich in folgenden Bereichen wegzuködern von Christus. Können wir ausschalten, danke. Und zwar versucht er, und das, wir fallen immer wieder darauf hinein, sind wir selber, wer immer, aber wir fallen darauf hinein, wir suchen die Identität in unserem Beruf. Wenn ich zum Beispiel frage, oft wenn ich im Flugzeug sitze und wohin fliege, da sitzt ja meistens irgendjemand neben dir, und früher oder später musst du halt was sagen, und dann fängst du halt an und sagst, ja, hallo, ich bin der Hans-Peter, wer bist du? Und dann ist die Antwort meistens, ja, zum Beispiel, ich bin Geschäftsmann. Ich sage das dann nicht, aber ich denke mir dann oft, ich habe nicht gefragt, was für einen Beruf du hast, wer bist du? Er sagt Geschäftsmann. Dann könnte ich fragen, ja, und was ist, wenn du dann in Pension gehst? Dann bist du ein pensionierter Geschäftsmann. Ist das, wer du bist? Ich meine, das kann man nicht immer so sagen natürlich, aber du kannst dir das denken. Andere sagen, ich bin Hausfrau und ich schaue auf meine Kinder. Frage, was bist du, wenn die Kinder das Haus verlassen haben? Was bist du dann? Und viele Hausfrauen, Mütter, fallen dann in ein tiefes Loch. Man nennt das leere Nest-Syndrom, weil ihre ganze Identität war darauf gerichtet, um auf ihre Kinder zu schauen. Jetzt sind sie weg, jetzt weiß sie nicht mehr, wer sie ist und fällt in ein tiefes Loch. Oder bei uns, was bist du? Ja, ich bin ein Hotelbesitzer. Ja, das ist, was du besitzt. Und wer bist du, wenn du zwei schlechte Saisonen hast und bankrott bist? Ein bankrotter Hotelbesitzer. Sieh dir, es ist ja schön, ein Hotel zu besitzen. Ist ja kein Problem. Aber ich kann doch nicht meine Identität darauf bauen, Hotelbesitzer zu sein. Oder andere sagt, ich bin ein Model. Okay, und was bist du, wenn du fett und alt und hässlich bist, was bist du dann? Du kannst natürlich Kind Gottes sein. Ist ein Model hier, oder was? Du kannst natürlich, na, du bist sicher Kornstar, der Mann, meine ich. Da, ja. Du kannst natürlich als Kind Gottes, als Model dein Geld verdienen, kein Problem, aber das ist nicht deine Identität. Und so kannst du es weiterführen, egal in welchem Beruf. Wir hatten mal ein Mädchen am Dauernhof, sie war letztes Jahr wieder da, ganze Liebe, die Helen heißt sie, und die kam zum ersten Mal schon vor vielen Jahren zu uns. Da war sie erst 17 Jahre, glaube ich, oder so irgendwas. Die habe ich in Australien getroffen, ich habe da gepredigt in Brisbane. Und dann kam die auf mich zu und hat gesagt, Hans-Peter, ich möchte so gerne in Österreich arbeiten, bei dir am Dauernhof, da geht es. Und sie hat gleich gesagt, aber ich bin kein Christ und ich werde auch keiner. Aber ich will trotzdem zu euch kommen. Dann habe ich gesagt, ja, im Prinzip geht es schon, du musst halt ein bisschen tun, was wir sagen, weil sonst wird es schwierig, aber komm. Und sie ist gekommen, super Mädchen, ganz lieb, brav mitgemacht, alles und so weiter. Aber wann immer ich eine Andacht machte, mit Mitarbeitern haben wir jede Woche Treffen und so, da hat sie immer nur in den Boden geschaut, immer so. Bis sie fertig war, dann hat sie wieder aufgeschaut und gelächelt. Das ging über ein halbes Jahr so und nach ungefähr einem halben Jahr habe ich sie mal gefragt, Helen, du bist so ein Liebstirndl, aber kannst du mir sagen, warum bist du eigentlich immer so negativ, wenn es ums Wort Gottes und um Jesus geht? Dann hat sie gesagt, das ist, weil ich habe Angst, dass wenn ich mich auf Jesus einlasse, dass ich meine Identität verliere. Und ich habe da gerade ein Buch gelesen gehabt über Identität, Gott sei Dank, sonst hätte ich ja nicht gewusst, was ich sagen sollte. Aber dann habe ich gesagt, Helen, du hast Angst, deine Identität zu verlieren. Kannst du mir bitte sagen, wer bist du? Dann hat sie gesagt, ich bin die Helen. Er hat gesagt, nein, das ist dein Name. Wer bist du? Ja, ich bin Australierin. Er hat gesagt, nein, das ist deine Nationalität. Wer bist du? Ja, ich will Krankenschwester sein. Nein, das ist dein Beruf. Wer bist du? Und dann, mir sind die Fragen ausgegangen, ihr die Antworten. Dann hat er gesagt, Helen, machen wir einen Deal. Du hast gerade zu mir gesagt, du willst dich nicht auf Jesus einlassen, weil du hast Angst, deine Identität zu verlieren, aber du weißt nicht, was deine Identität ist. Setz dich bitte heute Abend hin und schreib auf, wer bist du? Ich möchte nämlich wissen, was du Angst hast zu verlieren. Also ich sage, okay, mache ich. Und nächsten Tag, vergesse ich nie, bin ich rübergegangen, da zur Lecture Hall, da im Garten bei uns. Und da kam sie mir entgegen, lächelnd, strahlend, habe ich mir gedacht, die hat sicher wieder irgendwas gefunden. Dann habe ich gesagt, Helen, wie sieht's aus, wer bist du? Dann hat sie gesagt, ich bin ein Kind Gottes. Weil ich habe gestern nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe mein Leben Jesus gegeben, heute weiß ich, wer ich bin. Und sie war jetzt letztes Jahr bei uns und nach 15 Jahren später ist sie immer noch mit Jesus unterwegs. Wunderbar. Aber wisst ihr, der Punkt ist der, du kannst dir deine Identität nicht selbst geben. Die kriegst du von außerhalb und die sicherste, die du kriegst, ist die von Gott selbst, der dich geschaffen hat. Eine andere Art, wie wir verführt sind, ist unsere Identität durch unser Verhalten festzumachen. Zum Beispiel auch die Frage, wer bist du? Und jemand sagt zum Beispiel, ja, ich bin Alkoholiker. Und sage ich, allerhand. Wenn jemand sagt, ich bin Alkoholiker, ich arbeite mit Alkoholiker. Fast jedes Jahr kommt eine Gruppe zu mir, von denen habe ich so viel gelernt. Das ist ganz super. Aber es kann sein, dass du mit Alkohol ein Problem hast, aber das heißt nicht, dass du Alkoholiker bist. Weil, wenn du sagst, zu dir selbst zumindest, ich bin der Karl und ich bin Alkoholiker, was tut ein Alkoholiker im Normalfall? Er betrinkt sich. Das ist normal. Wenn deine Identität Alkoholiker ist, dann trinkst du. Was ist ganz abnormal für einen Alkoholiker? Nüchtern zu bleiben. Das ist abnormal. Und wir benehmen uns nach unserer Identität. Natürlich, wer mit Alkoholiker arbeitet, der weiß, der erste Schritt ist, der Alkoholiker muss sich als solcher erkennen. Aber das ist nicht die Identität für den Rest deines Lebens, sondern ich bin der Karl. Einmal habe ich bei einer Konferenz gesprochen, das ist mir nur einmal passiert, das war extrem. Der wollte mit mir reden. Beim dritten Satz hat er zu mir gesagt, ich bin psychisch krank und schizophren. Weil ich bin Christ und ich gehe regelmäßig ins Bordell, jede Woche einmal, zu den Prostituierten. Und dann habe ich mit ihm so geredet, eine halbe Stunde ungefähr, und ich habe festgestellt, der ist eigentlich ziemlich normal. Mit dem kann ich völlig normal, intelligent, strukturiert reden. Dann habe ich zu diesem Mann gesagt, weißt du was, ich glaube, dass du weder psychisch krank noch schizophren bist. Du bist ganz normal. Ich glaube nämlich, jetzt, das ist ein Ausnahmefall vielleicht, der Grund, warum er sich selbst als krank und schizophren einstuft, ist, weil warst du dein schizophrener, psychisch Kranker? Der geht Sonntag in die Kirche, Montag ins Bordell. Du benimmst dich nach deiner Identität. Und einmal, das vergesse ich auch nie, das war sehr rührend, in einer Bibelschule in England, wo ich unterrichtet habe, war ein Mädchen, die wollte auch reden mit mir und hat sich gesagt, ja, fragt, wie es ihr geht und so, hat sie gesagt, ja, es ist schön hier und so weiter in der Bibelschule, aber ich bin halt krank, ich habe ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADD, Attention Deficit Disorder. Und dann habe ich mit dem Mädchen geredet, sicher eine halbe Stunde. Ein extrem hübsches, intelligentes, liebes Mädchen, ein bisschen verwirrt manchmal in dem, was sie gesagt hat. Aber nach einer halben Stunde habe ich zu ihr gesagt, weißt du, was ich sehe, wenn ich mit dir rede? Ein hübsches, nettes, intelligentes Mädchen, die gerne Jesus nachfolgen will, sonst gar nichts. Am nächsten Tag kam sie zu mir unter Tränen, hat gesagt, du warst der Erste seit Jahren, der mir gesagt hat, dass ich normal bin. Aber ihr wurde gesagt, du hast ADS, weil sie vielleicht nicht die besten Noten hat in der Schule, den Eltern ist es peinlich, darum muss ihre Krankheit schuld sein. Und sie hat es geglaubt und sich als solche benommen. Wir verhalten uns entsprechend unserer Identität. Und jetzt kommen wir zu den Christen. Ich bin sicher, in diesem Raum sitzen ein paar, du würdest es vielleicht nicht sagen, aber du denkst es. Und du sagst zu dir selbst, ich bin ein unbegabter, unbrauchbarer, unattraktiver Christ. Wenn du das von dir glaubst, weißt du, wie du dich benimmst? wie ein unbegabter, unbrauchbarer und unattraktiver Christ. Du benimmst dich entsprechend deiner Identität. Im Alten Testament gibt es eine Passage, da sagen die Israeliten, die Spione, im Vergleich zu denen waren wir wie Grashüpfer und wir selbst haben uns als solche gesehen. Wenn du glaubst, ein Grashüpfer zu sein, dann bist du einer. Du benimmst dich zumindest so. Du bist keiner, aber du benimmst dich so. Aber jetzt stell dir mal vor, das ist so eine Lüge. Das ist die Lüge, die wir leider glauben. Kannst du dir vorstellen, dass du, wenn du vor Jesus stehst, Jesus sagt, oh, das ist aber echt nett, hier kommt der unbegabte, unbrauchbare, unattraktive Christ, kannst auch reinkommen. Nie. Sondern was denkt Gott über uns? Er sagt, du bist mein Kind, für dich habe ich mein Leben gegeben, das ist das Höchste, was ich geben kann. Und ich habe dich lieb. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das ist so wichtig, dass wir die Wahrheit glauben über uns und da nicht uns verwirren lassen von einem falschen Denken. Das Letzte noch, das Dritte. Manchmal ist unter Christen auch Identität durch Religion. Die Frage, wer bist du? Dann sagen sie, ich bin ein Katholik. Dann sage ich, ja, das ist die Kirche, in der du groß geworden bist, aber das ist nicht, wer du bist. Weil ich kenne Katholiken, denen ist Gott und Christus vollkommen egal. Dann sagt der andere, ja genau, drum bin ich Protestant, Lutheraner. Ja, was heißt das wieder? Ich kenne Protestanten, die haben keine Ahnung vom Evangelium und denen ist es auch völlig egal. Dann sagt der Dritte, ja, darum bin ich ja Baptist oder eine freien Christengemeinde. Ja, was heißt das wieder? Ich kenne Baptisten, die haben die Erwachsene taufen hinter sich oder die Gläubigen taufen, die scheren sich einen Dreck um Jesus. Und dann sagt er, darum bin ich Pfingstler. Ja, was heißt das wieder? Heißt es, du hebst halt die Hände ein bisschen höher oder was ist der Unterschied jetzt? Das ist alles, was wir tun und das ist alles nicht schlecht, aber das ist nicht, was uns unsere Identität ausmacht. Weißt du, was Gott über dich sagt, wenn du zu ihm kommst? Sagt, ah ja, du bist ein Katholik, ja, kommst da rein. Pfingstler, ja, komm rein. Das ist so, wie kommen wir überhaupt zu diesem Denken, wenn wir vor Gott schon sagten, mein Kind, das ist, was wir sind. Und als sein Kind bist du vielleicht in der katholischen, evangelischen, in der Pfingstgemeinde oder sonst wo, aber das ist nicht deine Identität. Ich bin in der evangelischen Kirche in Ramsau zum Glauben gekommen. Das ist meine Kirche. Ich bin extrem dankbar für meine Kirchengemeinde. Und ich gehe gerne hin. Aber bitte nenne mich nicht Lutheraner. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerne Fackelträger. Bin schon Leiter über 20 Jahre. Aber nenne mich nicht unbedingt Fackelträger. Ist okay, aber ich bin Kind Gottes. Seht ihr, ich bin gewollt, geliebt und mein Leben hat einen Sinn und ein Ziel, weil er mein Vater, mein Freund, mein Liebhaber, mein Retter ist. Und zum Schluss noch. Vor ein paar Jahren war ich auf einem Vortrag von einem Bergführerkollegen von mir und der hat einen Vortrag gehalten, ziemlich fit, die Berge, die er geklommen hat und auch ein Höhlenforscher, wilde Höhlen erforscht. Höhlen in Afrika, wo giftige Schlangen drinnen sind, da würde ich nicht reingehen, glaube ich. Aber eindrucksvoller Vortrag, war echt super. Und nach dem Vortrag sind wir ein bisschen beisammen gesessen und dann habe ich gesagt, gell, wir suchen heute euer bisschen, so nach Abenteuer, Sinn und so weiter. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du was, ich bin ein ewig Suchender. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und weißt du was, das unterscheidet uns, denn ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Ich habe eine Heimat, ich weiß, zu wem ich gehöre. Und dann hat er unter Tränen gesagt, gibt's das wirklich? Und ich sage, ja, das gibt's. Ich habe ihm dann eine Bibel geschickt, ein Buch, habe nie wieder von ihm gehört, aber keine Ahnung, was er damit tut. Ich kenne euch auch nicht so. Ich habe ein paar mit euch geredet, aber ich weiß nicht, wo du genau stehst. Wenn du ein Suchender bist, dann möchte ich dich einladen, dass du heute nach Hause kommst. Warum kommst du nicht nach Hause? Zu dem Gott, der dir deine Identität gibt, für jetzt und für ewig, die sich nie ändert, die immer dieselbe bleibt. Und zwar in Jesus Christus, dass du in Christus bist und du weißt es. Einfach dieses Geschenk annehmen. Und wenn du noch darum ringst, möchte ich dich fragen, was hindert dich daran, ein Leben in Christus zu beginnen? In Offenbarung 3,20 sagt Jesus einmal, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und ich möchte einfach noch beten gemeinsam. Und wenn du möchtest, kannst du dich ganz auf diesen Herrn einlassen. Und dann weißt du, wer du bist. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich habe deinen Ruf an mich gehört. Und ich danke dir, dass du mich nicht vergessen hast, obwohl ich dich oft vergessen habe. Ich bin eigene Wege gegangen und doch hast du mich gefunden. Ich bekenne dir, Herr, die Schuld meines Lebens und mein Leben ohne dich. Und ich möchte dich einfach einladen, hier und jetzt mein Leben zu sein. In mir zu leben, mir die Identität zu geben, die mir niemand sonst geben kann. In dir bin ich geborgen und zu Hause. In dir habe ich ein Gegenüber, der mich nie verlässt. Und in dir habe ich die Liebe, nach der ich mich sehne. Herr, verwandle du mein Leben, damit es dir zur Freude und Menschen zum Segen wird. Darum bete ich im Namen Jesu. Amen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich, für Frage und Antwort. Ist das korrekt? Gibt es irgendwelche Fragen? Wiederum, wie gestern, fühlt euch völlig frei, zu fragen, was ihr wollt. Traut sich keiner, oder? Ah, schau, da ist einer. Bitte.
Ich habe eine Frage, und zwar, wie verhält sich jetzt zum Beispiel mit dem Fall, dass man, dass man Gott in seinem Leben, also dass man Gott in seinem Leben eingeladen hat, dass man Kind Gottes sein möchte und dass man das auch Gott gesagt hat, so, und dass man auch versucht, danach zu leben, aber einem dennoch öfter Zweifel überkommen, ob man eigentlich wirklich Kind Gottes ist?
Das heißt, wie gehe ich mit den Zweifeln um? Ist das deine Frage?
Also Zweifel jetzt wirklich an dieser ganz grundlegenden Sache.
Ja. Da ist wichtig zu verstehen, ich bin ein Zweifler. Das ist meine Natur. Gott hat mir Glauben geschenkt, dafür bin ich dankbar, aber ich habe einen zweiten Begleiter bekommen und das ist der Zweifel. Darum mache ich auch öfter Einheiten über Zweifel und wie ich damit umgehe. Aber nur ganz kurz, ganz grundlegend eine Antwort. Die Tatsache, dass wir an Gott zweifeln, seiner Existenz, ganz grundlegend, das meinst du ja, gell? Der grundlegende Zweifel. Gibt es ihn überhaupt? Kann ich sein Kind sein und so weiter? Der ist völlig normal. Zweifeln ist Teil unseres Menschseins. Der jetzt ehemalige Papst Ratzinger, der hat übrigens ein paar gute Bücher geschrieben, aber in einem seiner Bücher hat er geschrieben, wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren. Das heißt, Zweifel hat sowohl der gläubige Mensch als auch der Atheist. Du als Christ, als Kind Gottes, zweifelst manchmal dran, bin ich wirklich sein Kind? Gibt's Gott wirklich? Ist es mit Jesus alles wahr? Das zweifelst du manchmal an. Der Atheist, der sagt, Gott gibt es nicht, ich bin nur Materie, ich bin hier und so weiter, Evolution hat mich geschaffen, der zweifelt manchmal, ob es Gott nicht doch gibt. Das heißt, Zweifeln ist eine Ursache im oder ein Urzustand im Menschen, den kann man nicht wegleugnen. Es ist natürlich so, dass manche Menschen zweifeln extrem und andere weniger. Aber das ist wieder Persönlichkeitssache. Aber ein ermutigender Vers für die von euch, die zweifeln, im Judasbrief, das ist ein kleiner Brief vor dem Buch der Offenbarung, da steht, Gott erbarmt sich derer, die zweifeln. Du musst dir nicht zu deinen Zweifeln noch ein schlechtes Gewissen dazu machen, sondern im Wissen, Gott ist barmherzig mit dir und er verurteilt dich nicht, weil du zweifelst. Im Gegenteil, er wird sich immer wieder bestätigen. Aber das ist ein relativ großes Thema, nur mal so viel zu deiner Frage. Ja? Fühl dich nicht abnormal, wenn du zweifelst. Du bist in guter Gesellschaft. Da ist noch eine Frage, bitte.
Ich habe eine Frage, die mir gestellt wurde und auf die ich keine wirkliche Antwort wusste. Und zwar, das knüpft ein bisschen an das an, was wir gestern gehört haben. Warum lässt Gott es zu, dass in manchen christlichen Gemeinschaften oder Kirchen der Weg zum wahren Glauben eigentlich verbaut wird, indem dass irgendwelche Verhaltensweisen gepredigt werden, dass die Auslegung irgendwie so ganz eng gefasst wird und das macht man, das macht man nicht, so im Sinne von gesetzlichen Vorschriften?
Ja, die Frage ist natürlich, du sagst gleich, warum lässt Gott das zu? Das heißt, wenn man es jetzt so direkt nimmt, Gott ist schuld daran. Wenn ich das so, warum lässt Gott das zu? Gell? Weil er könnte es ja anders machen. Das ist hinter der Frage. Nun könntest du das über viele Dinge sagen. Nicht nur, warum lässt Gott zu, dass es falsche Lehrer gibt. Die hat es ja bereits in der Bibel gegeben. Darum hat Paulus viel gegen die falschen Lehrer predigen müssen. Die hat es immer gegeben. Jesus hat gegen die falschen Lehrer gepredigt. Also es ist ja keine neue Erscheinung. Das war immer. Und die wird es auch immer geben. Aber man könnte die Frage ja weiterspannen. Warum lässt Gott zu, dass dieser Idiot das Mädchen vergewaltigt hat und so weiter, das kannst du ja weiterspinnen. Das ist ein großes Thema, aber ich will dir nur eine, weil wir können da, das wäre eine Stunde oder zwei, so weit sagen, dass es Lüge, falsche Lehre, Ungerechtigkeit, Leid gibt in dieser Welt, das wird in der Bibel bestätigt. Ich habe gerade vorhin mit jemandem geredet, ich bekomme oft die Anschuldigung, zum Beispiel, ich kann nicht an einen Gott glauben bei all dem Leid, das es gibt. Oder andere könnten sagen, ich kann nicht an einen Gott glauben bei all den Denominationen, die es gibt, die Konfessionen. Übrigens, wisst ihr, wie viele christliche Konfessionen es gibt auf der Welt? Ungefähr 40.000. Aber ist egal, es sind ziemlich viele. Weil der eine ist mit dem nicht ganz einverstanden, wie der das interpretiert, dann macht er seinen eigenen Club auf. Und so gibt es halt diese Menge an Konfessionen. Dass es das gibt, das wissen wir von der Bibel her, weil wir in einer gefallenen Welt wohnen, nicht in einer vollkommenen Welt. Die Welt, in der wir leben, ist gefallen, das sagt die Bibel. Und im Römer 8 lesen wir, die ganze Schöpfung schreit nach Erlösung. Ja, genau. Auch diese engen Lehren, die wir erleben, die schreien nach Erlösung, nach Freiheit. Das stimmt. Also universell, weltweit gesehen, all das Chaos, das wir haben, kann ich vollkommen einordnen mit der Bibel. Was ich nicht verstehe und worauf ich keine Antwort geben kann, ist individuelles Leid. Warum hat ein Mensch, ich gehe jetzt auf deine Frage ein, das Vorrecht, in einer liebevollen, freien, christuszentrischen Gemeinde beheimatet zu sein, in der er aufblühen kann? Und warum muss der andere gleichaltrige, gleich liebe Kerl, Mädchen in einer Gemeinschaft aufwachsen, wo er unterdrückt und limitiert und ganz eng aufwachsen muss? Warum das individuell so ist, kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir auch nicht beantworten, warum ich in Österreich geboren werde, wo es zufällig einen gläubigen Jugendpfarrer gegeben hat und nicht in Palästina als Moslemkind, wo ich auferzogen werde mit Judenhass und Christenhass. Kann ich dir nicht erklären. Das weiß ich nicht. Aber die universelle Frage, die erklärt uns die Bibel. Immer universelles Leid kannst du erklären, individuelles Leid kann man nicht erklären. Individuelles Leid kannst du nur mittragen. Mitweinen, weinet mit denen, die weinen, lachet mit denen, die lachen. Und wenn du jemanden kennst, der in so einer Gemeinschaft beheimatet ist und darunter leidet, dann sag ihm die Freiheit des Christus. Das ist deine Verantwortung. Mit ihm leiden, mit ihm lachen und ihm einen Weg in die Freiheit zeigen. Das ist es. Ja. Die Fragen sind extrem komplex, die ihr zwei stellt. Aber tut mir leid, dass ich da nicht...
Du hattest gesagt, der Satan kann mich nicht mehr haben, wenn ich einmal mein Leben Jesus gegeben habe und ein Kind Gottes bin. Und wenn ich dann über längere Zeit durch verschiedene Umstände in meinem Leben einfach nicht in christlichen Kreisen, sag ich mal, verkehre oder nicht in die Gemeinde gehe, sehr wenig in Gottesdienst früh mitgehe und stattdessen halt immer viel abends ausgehe, dann kommt mir oft die Frage, bin ich dann immer noch Kind Gottes oder ist das so, dass er sagt, ja, du hast jetzt 4 Jahre, 5 Jahre dich nicht um mich gekümmert, ich war dir egal, dass dann... Wie wenn ich jetzt einen Freund habe, um den ich mich lange nicht kümmere, dann ist der auch irgendwann an dem Punkt, ist das bei Gott auch so? Oder bleibe ich für immer in seiner Hand, wenn ich das einmal so geschlossen habe oder mir gewünscht habe?
Ja, genau. Deine Frage ist im Prinzip die Frage, kann man sein Heil verlieren? Kann man die Kindschaft Gottes wieder verlieren oder nicht? Nun, du kannst es so vergleichen, ich habe ja selber 3 Kinder und du bist ja, nehme ich an, der Sohn von Eltern. Ziemlich sicher, ja. Und zum Beispiel, mein ältestes Lukas. Angenommen, der Lukas schreibt mir jetzt einen Brief nach 22 Jahren treuer Pflege unsererseits. Schreibt der Lukas mir einen Brief, wart was, Vater, ich nenne dich ab heute nicht mehr Vater, weil du bist mir völlig egal. Ich hau ab, ich ändere meinen Nachnamen, Vornamen auch. Ich sage euch nicht, wo ich hingehe, ihr werdet mich nie mehr sehen, du bist nicht mehr mein Vater. Und ich schreibe zurück, das ist super, so geht es mir auch mit dir. Ich ändere meinen Namen sicherheitshalber auch nochmal und ziehe weg. Das könnten wir tun, selbst das würde nichts daran ändern, dass er mein Sohn bleibt. Weil er ist mein Sohn. Und seht ihr, bei Gott und dir oder jedem anderen Kind ist es sogar so, dass selbst wenn wir untreu sind, er treu bleibt. 2. Timotheus. Und ich bringe auch oft den Vergleich, ich bin jetzt 25 Jahre verheiratet mit meiner Frau. Das heißt aber nicht, dass unsere Zeit immer super war. Es gab Tage, da haben wir kaum miteinander geredet, weil sie hat geglaubt, ich bin doof und umgekehrt. Oder unverständig oder was immer. Und dann haben wir uns wieder versöhnt und dann habe ich gesagt, Hannelore, jetzt heiraten wir wieder, das ist so super. Nein, wir mussten nicht wieder heiraten, wir waren immer verheiratet. Auch in den Zeiten, wo wir emotionell getrennt waren. Als Ehemann bin ich geblieben. Und es ist für mich eine Hilfe gewesen, immer unterscheiden zwischen Position und Beziehung. Wenn meine Position Ehemann ist, dann bleibe ich in dieser Position, auch wenn unsere Beziehung wackelt. Ich bleibe immer Ehemann. Und dasselbe würde ich sagen über Kind Gottes. Du bist Kind Gottes, das ist deine Position. Aber deine Beziehung zu Jesus, die geht halt mal auf und ab. Und das ist Teil des Lebens. Und ich bin so dankbar, dass Gott hätte genug Gründe gehabt, sich von mir abzuwenden, jetzt menschlich gesehen. Und das ist, führt zu weit. Es gäbe so viel zu sagen. Die Liebe Gottes, die Liebe Christi ist so groß, dass wir sie nicht begreifen können. Nein, schlagt die Bibel auf, ich muss euch das zeigen. Schlagt es mal auf, Epheser Kapitel 3, weil das ist mein Lieblingsgebet von Paulus. Epheser Kapitel 3, und wenn wir etwas über die Liebe Jesu erfahren wollen, die äußerste Liebe, das ist, man nennt das in der Theologie eine Spitzenaussage, die kann nicht übertroffen werden. Und das sagt, ich lese euch das Gebet vor, ist ein ewig langer Satz von Paulus, aber ich werde ihn dann so kurz machen, dass es jeder versteht. Epheser Kapitel 3, Vers 14, eins der vier Gebete des Paulus, schreibt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und der Erde benannt wird. Er gebe euch, das heißt, er gebe euch Christen in Ephesus, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Wir haben jetzt viel vom inneren Menschen geredet die letzten Tage, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Paulus betet hier, ich sage jetzt den Satz auf Normaldeutsch und kurz. Er sagt, ich bete für euch um die Kraft des Heiligen Geistes. Übrigens, früher hätte ich gedacht, Kraft des Heiligen Geistes, das brauche ich, damit ich Kranke gesund mache und Dämonen austreibe und Tote auf, wer weg und so weiter. Paulus sagt, ich bete um die Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, wozu ihr die Kraft des Heiligen Geistes braucht? Um zu erkennen, was die Erkenntnis übersteigt. Wie kannst du etwas erkennen, was die Erkenntnis übersteigt? Schwierig, gell? Dazu brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, was die Erkenntnis übersteigt? Die Liebe des Christus. Und dazu brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes, um diese Liebe richtig zu erfassen. Darum sagt er auch, ich bete, dass ihr erkennt, zu erfassen, die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe. Das sind vier Dimensionen. Wir können nicht in vier Dimensionen denken, es geht nicht. Wir leben in drei Dimensionen, eigentlich dreieinhalb. Das heißt, wir haben die Länge kann ich so gehen, die kann ich so gehen, eine Dimension. Dann habe ich die Breite, kann ich so gehen, kann ich so gehen. Dann habe ich die Höhe, kann ich runtergehen, raufgehen. Aber ich habe keine vierte mehr. Es gibt nur halbe, die Zeit. Wir leben in einer Raum-Zeit-Dimension. Aber Zeit ist nur halbe Dimension, weil wir sie nur halb erleben. Du kannst nur nach morgen leben, und du kannst dich nur an gestern erinnern. Das heißt, du kannst nicht nach gestern leben. Halbe Dimension. Falls sich jemand an morgen erinnert, komm nachher zu mir, ich bete für dich. Dann hast du ein Problem. Aber hier, der Punkt ist der, die Liebe Christi ist so einzigartig, dass wir sie mit unserem dreidimensionalen Gehirn in dem Universum, in dem wir leben, nicht erfassen können. Es ist ja eine Erkenntnis, die Erkenntnis übersteigt. Und dazu brauchst du den Heiligen Geist. Und diese Liebe begeistert mich so von Jesus, das ist der Grund, warum ich so gerne sein Kind bin. Ich kann sie nie ganz erfassen, ich kann mich nur darin wohlfühlen. Und wisst ihr, was das in mir bewirkt hat? Als ich erkannte, wie lieb Jesus mich hat, dass ich gar nicht begreifen kann, seitdem bin ich so gerne sein Kind und folge ihm nach. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn du die Liebe Christi begreifst durch den Heiligen Geist, dann verliert die Sünde ihre Macht. Warum soll ich noch sündigen? Gib mir einen Grund. Wenn du die Liebe Jesu erfasst, warum sollst du noch sündigen? Der Grund, warum der natürliche Mensch sich wehrt, gegen die bedingungslose Liebe Gottes ist, weil die Sünde dann immer noch einen Halt an dir hat. Das ist ganz eine faszinierende Sache, aber das nur nebenbei. Eine Frage noch und dann, glaube ich, lassen wir es. Gibt es noch eine? Dahinter ist noch eine.
Ich habe noch mal eine Frage zum Kindsein Gottes. Und zwar, du hattest ja eben gerade diesen Vergleich gebracht, dass ja, wir auch immer Kinder unserer Eltern sind. Und du hattest aber vorhin gesagt, es unterscheiden sich Nichtchristen in Geschöpfe Gottes und wir sind Kinder Gottes. Sind wir jetzt schon immer Kinder Gottes gewesen oder sind wir erst praktisch in Christus neugeboren, als wir uns für Gott entschieden haben?
Ich würde grob so sagen, ein Mensch, der nicht in Christus ist, der natürliche Mensch, wird er genannt, ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Dass jeder Mensch geliebt ist, steht außer Frage. So sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht Israel geliebt, nicht die Christen geliebt, so sehr hat Gott die Welt, und Welt ist das griechische Wort Kosmos, das steht für eine gottesfeindliche Welt. Die hat Gott immer geliebt. Das ist wesentlich zu erfassen. Das heißt, Gott liebt jeden Menschen als sein Geschöpf. Kind wirst du aber erst durch die Wiedergeburt. Und das wird bei Nikodemus so klar. Der Nikodemus, der ein guter Mann war, ein gesunder Mann. Und Jesus hat zu ihm gesagt, wenn du nicht vom Geist geboren wirst, kannst du nicht ins Himmelreich kommen. Warum? Weil Gott ist Geist. Und wenn wir mit Gott kommunizieren wollen, dann müssen wir aus dem Geist geboren werden. Und das macht dich zum Kind in dem Sinne.